Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Susanne Durwig, guten Abend. Warum sind die USA uns plötzlich eigentlich so fremd, fragen sich viele. Liegt es vielleicht daran, dass wir immer schon ein falsches Bild vom Land hatten? Der falschen Postkartenidylle geht auf jeden Fall eine Ausstellung im Museum Ludwig in Köln nach. Eine Aufführung von Tschechows Kirschkarten zeigt in neuer Form das alte Leid der Unbeweglichkeit, der Aristokratie und Netflix. Ein Streamer, der heute unser USA-Bild prägt, setzt Synchronsprecher unter Druck. Das alles sind Themen bei uns, aber zunächst, da besuchen wir einen Tanzabend im Festspielhaus Hellerau in Dresden. Dort hatten Choreografien von Yannis Mandafunis und Rosalind Crisp Premiere. Die beiden gehen sehr unterschiedlich an ihre Werke heran. Mandafunis lässt seine Tänzer über den Verlauf der Choreografie mitentscheiden, und zwar durchaus während der Aufführungen. Sie verständigen sich dann über den Fortgang des Stückes durch Mimik und Laute. Und für seinen neuen Abend Byways, da hat Yannis Mandafunis als Gast die australische Choreografin Rosalind Crisp eingeladen. Auch sie setzt durchaus auf Verabredung zur Improvisation. Aber ob es bei so viel Improvisation von allen Seiten dennoch stimmig zuging, die Tänzer und Tänzerinnen gut zurechtkamen, darüber kann ich nun sprechen mit Wiebke Hüster, die war für uns vor Ort. Frau Hüster, zunächst wurde ja ein Stück von Yannis Mandafunis gezeigt, ein Männerquartett mit dem Titel Eins vor, zwei zurück. So ein bisschen ganz die klassische Ansage vom Tanzlehrer. Aber auf der Bühne, da gab es noch einen Gasttänzer von der Semperoper, Jon Vallejo. Was genau war seine Rolle, die des Tanzlehrers?
Also er hat eigentlich zunächst mal tatsächlich vorgeführt Elemente der Sprache, die er beherrscht als Tänzer an der Semperoper und die anderen hier vorgeben, nicht zu verstehen, die drei zeitgenössischen Tänzer. Und zwar geht es um die berühmte Mime, die im Ballett entwickelt wurde, um eben die Abwesenheit von Sprache, von Text, von gesprochenem Drama teilweise eben zu ersetzen. Und diese Gestik ist ja etwas sehr, sehr Schönes. Wir sehen das in den Choreografien von Alexei Radmansky, der, wenn er alte Handlungsballette rekonstruiert, dann auch diese Mime, und da sagt er, dass er die oft fast neu erschaffen muss, diese Mime so einsetzt, dass tatsächlich wir heute diese Sprache verstehen. Und das ist oft Wunderschönes zu beobachten. Hier wird sich bei Mandafunis eher drüber lustig gemacht. Und zum Beispiel geht es um die Geste, die macht der Jon Vallejo dann vor. Er greift mit zwei ineinandergelegten Händen zu seinem Herz. Und dreimal dürfen Sie raten, was das jetzt bedeuten soll. Ich glaube, es ist nicht so schwer. Es heißt, ich liebe dich, mein Herz ist entflammt. So, auf jemand anders weisen mit einer eleganten Geste heißt du, auf mich selbst weisen heißt ich. So, aber das wird ja alles so veralbert und lächerlich gemacht. Und im Programmheft steht auch, das Thema des Stücks ist eben, ist das Ballett eigentlich tot? Was kann man tun, um das Ballett wieder zum Leben zu erwecken? Und so. Und ich muss sagen, das macht mich fertig, dass es diese Diskussion immer noch gibt. Ich verstehe die auch gar nicht. Natürlich ist es als Sprache lebendig. Natürlich werden seine Werke, die Werke des klassischen und romantischen Balletts, noch aufgeführt. Natürlich ist das Ballett nicht existent. Es ist wie die Malerei. Also es ist ein Überbegriff.
Ein Überbegriff. Das heißt, dieser Anspruch, den Sie gerade schon zitiert haben aus dem Heft des Abends, man soll das Ballett von seinen Toten erwecken, der wird nicht eingelöst, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, Sie müssen sich das so vorstellen. Aus den Lautsprechern auf der linken Seite der weiß ausgeschlagenen riesigen Bühne im Festspielhaus kommt die Musik zu dem berühmten Ballett Manon von Kenneth Macmillan. Auf der rechten Seite kommt aus den Lautsprechern Karl Maria von Webers Aufforderung zum Tanz. Und unten auf der Bühne sehen Sie Tänzer, die Gäste eingeladen haben aus dem Publikum, sich vor sie zu setzen auf Stühlen und denen sie dann etwas vortanzen, nämlich einmal links aus Manon und rechts aus dem berühmten Ballett, mit dem Nijinsky so übergroßen Erfolg hatte, Le Spectre de la Rose, wo er nämlich einen Rosengeist tanzt, der einem jungen Mädchen an einem Abend nach einem Ball erscheint. So, und jetzt frage ich Sie, was soll man denn daraus jetzt für Schlüsse ziehen? Also was heißt das denn jetzt für das Ballett? Ist es total altmodisch oder muss man seine Prinzipien, wie er hier meint, umkehren und sich zu Boden werfen, statt sich zu strecken? Das ist verrückt.
Das ist verrückt. Ein bisschen verrückt klingt, glaube ich, auch die Musik aus der zweiten Arbeit des Abends, Scene Unseen von Rosalind Crisp. Da spielt Frédéric Blondy live eigene Kompositionen irgendwie, ohne zu viel zu verraten. Es ist ein präparierter Flügel und da hören wir jetzt mal rein. Das klingt sehr, sehr wild im Hintergrund. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, Frau Hüster, aber was gab es da zu sehen? Ging es so wild zu?
Es gab praktisch in einem großen Saal 4 Spielflächen und die Zuschauer saßen drumherum auf Bänken und der Flügel stand in der Mitte dieser 4 Spielflächen. Und es war sehr interessant, wie Blondy diesen Flügel bearbeitet hat. Mit kleinen Rohren. Er hat darauf herumgetrommelt, ihn gezupft, ihn anders wie in seinen Saiten zum Klingen gebracht. Er hat aber auch die Tasten angeschlagen. Er hat mimisch eigentlich mitgetanzt. Das war wirklich irre. Und Rosalind Crisp, diese ältere, weißhaarige Erscheinung unter den ganzen jungen Tänzern von Yannis Manafou, hat ihre Form der Instant Composition, der improvisierten Choreografie auf festen Verabredungen hier vorgeführt und das begann in der Stille ganz langsam und steigerte sich dann. Aber es war mehr ein Spiel für die Teilnehmer, weniger für das Publikum.
Wiebke Hüster über den Tanzabend Byways im Festspielhaus Hellerau. Vielen Dank. Das waren 2 Choreografen, die ziemlich offen für Veränderungen sind, offen für Neues, so klang es zumindest, ganz anders, die aristokratische Gesellschaft in Anton Tschechows Kirschgarten. Hier trauern alle doch einer angeblich besseren Vergangenheit hinterher, einem Russland zur Zarenzeit. Doch die Konflikte, die sind problemlos auch auf die Jetztzeit übertragbar. Der schöne Kirschgarten, nur eine Metapher für den Niedergang einer Welt, die so unbeweglich ist, dass sie untergeht. Regisseur Philipp Preuß, der hat den Theaterklassiker in Darmstadt auf die Bühne gebracht. Christian Gampert hat ihn gesehen.
Man sieht den Kirschgarten nie, aber alle reden über ihn. Und das Landhaus, das in seiner Mitte steht, ist nur ein Gerippe. Die Bühnenbildnerin Sarah Aubrecht hat aus Leuchtröhren das dreidimensionale Modell eines modernistischen Bungalows gebaut. Wenn die Röhren je nach Situation verschiedenfarbig zu glühen beginnen, am Ende natürlich blutig rot, ahnt man, dass das Haus nur Einbildung und Projektionsfläche ist. Am Anfang steht Lopachin, der Schauspieler Sebastian Schulze. Vorn auf der Bühne bläst Ballons auf und lässt ihnen dann quietschend die Luft raus. Das wird er in einem metaphorischen Sinn den ganzen Abend lang tun. Illusionen entzaubern, allerdings schlechten Gewissens. Lopachin, Sohn von Leibeigenen, einst gedemütigt, ist inzwischen Kaufmann und weiß, wie die bankrotten Gutsbesitzer ihre Schuldenraten bedienen könnten. Seine Idee, den Kirschgarten zu roden und dort Wochenendhäuser zu bauen, wird jedoch entrüstet abgetan. Tschechows Aristokratie schwört auf die Kraft des Aussitzens und Festefeierns. Der Regisseur Philipp Preuß schafft dafür eine sehr schöne Atmosphäre der Langsamkeit und des Innehaltens, die allerdings zu Beginn von manch überflüssiger Bedeutungshuberei gestört wird. Der alte Diener Firs muss den historisch abgehängten Herrschaften langdauernd Kaffee einschütten, bis diese auf den Boden läuft, und der Musiker Cornelius Heidebrecht spielt immerhin ironisch Dreamer von Supertramp, weil alle von der Vergangenheit träumen. Mit der famosen Emily Klinge als Gouvernante setzt Preuß ein frisches Mädchen auf Tschechows Dekadenzpersonal an. Aber all die komischen Nichtstuer kommen darstellerisch nur sehr schwer in die Gänge. Auch später werden all die scheiternden Liebesverhältnisse und Existenznöte eher unterbelichtet bleiben. Immerhin, die Gutsbesitzerin Ranjewskaja wird von Karin Klein als exaltierte alte Diva gespielt, die, enttäuscht von der Liebe ihrer Kindheit im Kirschgarten und ihrem ertrunkenen Sohn hinterher trauert. Zeitweise räkelt sie sich wie ein reifes Playboy-Model auf der weißen Fläche eines abgedeckten Swimmingpools. Zum Punkt kommt die Inszenierung erst, als man sich zum großen Fest trifft, während die Versteigerung des Kirschgartens schon läuft. Preuß inszeniert diese Haltung mit Vollgas in die Katastrophe als farbspritzende Dekadenz-Performance, in der sich alle auf weißem Grund ineinander verschlingen und im roten Saft der Kirschen suhlen. Eine Mischung aus verhaltener Sexorgie und massakerartiger, blutiger Aktionskunst. Die ganz nebenbei auch komisch ist, wenn die Gutsbesitzerin Ranjewskaja dem intellektuellen Trofimow zuruft, jeder Mensch müsse irgendwann sein Studium beenden, auch er. Diese Höllenperformance wird von oben gefilmt, ein biologisch surreales Gewimmel. Nach diesem farbmanschenden Schlachtfest gehört die Szene Lopachin, dem Nachkommen der Leibeigenen, der sich mit ungläubigem Staunen und dann mit überschäumender Kraft über seinen Kauf des Kirschgartens freut und sich dennoch schlecht dabei fühlt. Der Schauspieler Sebastian Schulze zeigt, wie da ein historischer Umschlagpunkt in einem Menschen arbeitet und ihn überfordert. Auch die Inszenierung gewinnt in diesem zweiten Teil eine schöne, dunkle Intensität, weil sie sich Zeit nimmt für all diese vorrevolutionären Verlierertypen. Am meisten für den alten Diener Firs, gespielt von Jörg Zirnstein, der der Sicherheit der alten Verhältnisse nachtrauert und auch beim Schlussapplaus einsam stehen bleibt, bis der letzte Zuschauer den Saal verlassen hat.
Christian Gampert über Philipp Reuss Kirschgarten-Inszenierung in Darmstadt. Die USA, die galten lange als ein Land von Freiheit, unbegrenzten Möglichkeiten. Ein Land, dessen Einwohner und Regierende immer direkt zur Stelle waren, wenn liberale Grundwerte irgendwo bedroht schienen. Doch dieses Bild dieser vermeintlich freundlichen Supermacht war immer schon mal wieder angekratzt, doch nie so stark wie heute. Das Museum Ludwig in Köln wirft in seiner aktuellen Ausstellung Decollecting Memories from Turtle Island einen kritischen Blick auf Fotochrome um 1900 und geht der Frage nach, ob unser Bild vielleicht immer schon ein wenig inkorrekt war. Miriam Zwarst hat die Ausstellung kuratiert und ich habe sie zunächst gefragt, Frau Zwarst, weite Landschaften, massive Felsformationen und glasklare Flüsse, meistens alles menschenleer. So sehen viele der Motive in ihrer Ausstellung aus. Was genau ist daran falsch?
Da das erstmal nichts falsch, aber wie häufig in der Fotografie ist eben es mindestens so spannend, danach zu fragen, was nicht im Bild zu sehen ist. Das, was da in den Fotochromen vor uns erscheint, basiert auf Schwarz-Weiß-Negativen. Das heißt, das sind die Bäume, die Flüsse, der Grand Canyon waren genauso da. Aber es waren eben auch Landschaften, Gegenden, die bewohnt waren. Da lebten Menschen, bevor die Siedlerkolonialisten kamen, zu der Zeit, als diese Fotos noch aufgenommen wurden. Und die sind wirklich systematisch ausgelassen worden, um dieses Narrativ zu erzählen, Amerika, das weite, quasi menschenleere Land, das gemäß dieses Manifest Destiny es gilt, zu erobern, die Ressourcen zu nutzen und bis zum Westen zu erschließen.
Diese Bilder, die wurden verkauft an unter anderem an Postkartenständern, an Bahnhöfen. Reisen konnten in der Regel damals nur sehr reiche Leute, reiche weiße Leute. Und die wollten ja wahrscheinlich genau solche Motive. Kann man sagen, schon damals hat das Geld die Gegenwart bestimmt?
Ja, also die Menschen kamen im Grunde schon mit einem bestimmten Bild der USA, das sie vielleicht durch Literatur oder eben Postkarten von anderen Menschen in ihren Köpfen mit sich trugen und das sie bestätigt suchten dann letztlich. Das heißt, es ist interessant, die Motive, die sie dort kauften an den Bahnhöfen, diese Fotochrome, die entsprachen ja auch gar nicht der Realität eines bereits durch die Tourismusindustrie geprägten Nationalparks, der Niagara-Fälle etc. Was wir sehen, ist eben diese unberührte Natur und wir sehen nicht die Touristen. Massen verhältnismäßig damals schon, ne, in diesen Bildern. Und es ist sehr, sehr spannend, dann übrigens auch zu schauen, welche Bilder heute zum Beispiel auf den Reiseführern in die USA noch heute unser Bild prägen und wiederholt werden, schon gleichen Bilder, die es um 1900 gab.
Genau, die gab es um 1900 und dann wurden die ja immer wieder weiter bearbeitet. Also im Grunde genommen sind Fake News oder in dem Fall Fake Bilder keine Erfindung der Neuzeit, oder?
Bei weitem nicht. Nein, die gab es von Anfang an innerhalb der Fotografie und auch bei den Fotochromen lässt sich das wunderbar nachweisen. Zum Teil liegt der Zeitpunkt der Aufnahme, das heißt, als das Schwarz-Weiß-Negativ entstand, 20, 30 Jahre vor dem Zeitpunkt, an dem diese Bilder vertrieben wurden. In der Zeit fuhren vielleicht schon Autos und nicht mehr Kutschen. Und da wurde überall retuschiert, reinretuschiert, wegretuschiert, Flaggen reingemalt in Bilder, wo eigentlich keine Flagge auf dem, sagen wir mal, Hotel eigentlich auf dem Foto schon zu sehen war. Menschen wurden rausretuschiert, Wolken reinretuschiert. Also es ist ein hochartifizielles Bild, so ein Fotochrom.
Sie kontrastieren diese Bilder in der Ausstellung mit Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen, unter anderem mit Fotoarbeiten von Wendy Redstar. Die inszeniert sich so auf ihre Weise als eine Art kitschiger Traum, wie wir uns indigene Einwohnerinnen so vorstellen. Also das kann ja eigentlich nicht weiter weg sein von der Realität, als man meinen könnte, oder?
Ja, sie spielt mit den Erwartungen und den Klischeebildern, die wir haben oder viele Menschen haben, wenn sie an indigenes Leben in den USA denken. Und sie macht es auf eine sehr ironisch leichte und doch kraftvolle, starke Art. Also sie hat beispielsweise sich selbst in ihrer Tracht in einem sehr künstlichen Studio-Setting arrangiert. Man sieht richtig, wie ein Poster hinter ihr an der Wand. Und dieses Poster zeigt eine ähnliche Landschaft, wie wir sie in den Fotochromen eben sehen. Eine Himmel, ein Seen und so weiter, ne? Und sie sitzt davor und guckt uns Betrachterinnen mit einem kritischen Blick an.
Wenn unser USA-Bild schon immer so ein bisschen falsch oder schief war, hätten wir nicht vielleicht schon sehr viel früher genauer hinsehen sollen auf das, was nicht gezeigt wird?
Das lässt sich jetzt in der Retrospektive immer so leicht sagen, ne? Natürlich, in idealer Weise ja. Eben vieles wurde ausgelassen. Vieles ist, wenn wir die Freiheitsstatue zum Beispiel als das Begrüßungsemblem der USA sozusagen begreifen und wir wissen, wie viele Menschen nicht in Freiheit lebten, in Reservaten leben mussten, ihre vertrieben wurden, getötet wurden etc. Natürlich, ganz vieles wurde innerhalb der USA nicht wirklich angeschaut, in der offiziellen Geschichtsschreibung und außerhalb erst recht nicht.
Und wir haben das Land ja auch gleich umbenannt, in Anführungsstrichen. Der Ausstellungstitel heißt ja Decollecting Memories from Turtle Island, also Schildkröteninsel. Das ist eigentlich der Name, den die Menschen dem Land gegeben haben, die da schon immer gewohnt haben.
Korrekt. Das Land hatte längst einen Namen, Turtle Island, ganz genau. Und deswegen ist das auch eine Geschichte, die in der Ausstellung auch vorkommt und erzählt wird. Wie kommt es zu diesem Namen? Und zum Glück ist er allmählich wieder ein bisschen bekannter und wir versuchen da beizutragen.
Diese Ausstellung kommt zu einem Zeitpunkt, wo unser USA-Bild wankt und wir so ein bisschen Zweifel daran haben, ob die USA tatsächlich immer der treue Freund ist, der uns so zur Seite steht. Kommt sie zur rechten Zeit? Nährt sie die Zweifel?
Ja, das Interessante in der Vorbereitung für uns war, für uns ist für meine Mitkuratorin Santi Grunewald und mich, war wirklich die Begegnung mit den Menschen, mit Marie Watt jetzt zum Beispiel, der Künstlerin, die Seneca-Angehörige ist, darüber zu sprechen und diese Erfahrung, die sie hat, zu teilen in den USA. Ich glaube, ja, es ist ein guter Zeitpunkt. Wir hatten die Ausstellung auch geplant, natürlich schon von langer Hand. Insofern konnten wir nicht wissen, wo die USA jetzt so stehen würden. Wir wissen, USA feiert dieses Jahr 250-jähriges Jubiläum seit Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Also wir wussten, wir wollten eine Bühne schaffen oder Raum geben, teilen für indigene Positionen, die auch innerhalb des Museum Ludwig mit dem starken US-Bezug noch viel zu wenig zu sehen waren und waren dann sehr berührt von der Offenheit, mit der uns begegnet wurde. Also uns weißen Kuratorinnen in einem Museum in einer westlichen Stadt hier, wie wir angenommen wurden und wie einfach der gemeinsame Wunsch war, durch die Kunst und durch die Ausstellung Menschen zusammenzubringen, zu befrieden und sich zuzuhören zu lernen.
Neben den Fotochromen und den Arbeiten von Wendy Redstar haben Sie gerade schon angesprochen, gibt es Dinge zu sehen, eine Installation von Mary Watt. Da hängen Zinnschellen von der Decke und so ein bisschen wolkenartige wunderschöne Gebilde. Was symbolisiert diese Kunst? Wie positioniert sich an der Stelle die indigene Kunst?
Diese Zinnschellenwolken, die berufen sich auf einen Jingle Dress Tanz, den es seit 1918 in den USA gab, der lange verboten war, ein indigener Tanz, der Ojibwe, der Heilung bewirken sollte. Das heißt, dieses Klingen der Schellen, dieses Rauschen, was die erzeugen, das soll heilende Wirkung haben. Und das ist ein traditioneller Tanz, den man im Übrigen jetzt auch gerade wieder angesichts der Ermordung von Rennie Good und anderen aufgeführt sieht, auf den Straßen der USA, wo demonstriert wird und dieser Tanz wieder aufgeführt wird viel. Und diese Schellen, die verwendet Marie Watt für ihre Skulpturen. Und es ist so schön, wie sie darüber spricht, dass die Schellen, eine einzelne Schelle läutet nicht. Es ist kein Klöppel drin, sondern es braucht viele Schellen zusammen, die dieses Rauschen erzeugen. Und diese Idee von Gemeinschaft und Zusammenhalt, die dann dadurch durch diese Skulpturen in uns noch mehr genährt wird, weil diese Skulpturen sind auch bewusst so geschaffen, dass wir sie berühren sollen. Wir Besucherinnen sollen dieses Rauschen selbst erzeugen. Wir dürfen die Skulpturen umarmen. Wir dürfen dem zuhören. Insofern ist es ganz spannend zu sehen, wie sie diese Idee aus der spirituellen indigenen Kultur in die Kunst überführt, ohne dass es so eins zu eins übertragbar ist. Es sind einfach wunderschöne Skulpturen, die auch zum Anschauen funktionieren und im Kunstkontext funktionieren. Aber sie tragen diese Idee von Heilung in sich.
Und dass jetzt genau diese Arbeiten und auch die Arbeiten von Wendy Redstar neben den traditionellen, in Anführungsstrichen, Fotochromen hängen, das könnte ja auch den einen oder anderen irritieren. Warum geht das in Ihren Augen so gut zusammen?
Es geht so gut zusammen, weil in den Fotochromen einfach so, ich sage mal, laute Leerstellen sind. Sobald man ein bisschen beginnt, über die Orte zu lesen, die dort abgebildet sind, bekommt man sofort ein viel komplexeres Gefühl dafür, wer dort lebte, welche Geschichten damit verbunden sind. Und das geht weit darüber hinaus, dass die Niagara-Fälle beispielsweise einfach spektakulär erhaben und schön sind. Uns war es wichtig, eben diese Erfahrung und eine positive Erfahrung von, da ist so viel mehr und da ist so viel Schönes auch zu entdecken. Das wollten wir bewusst nicht nur über Fotografien, sondern eben auch über Erfahrungen von Rewards Skulpturen machen, um wirklich uns das Gefühl zu geben, da ist noch viel mehr zu entdecken. Und wir sind alle erst am Anfang dieser Entdeckungsreise und aber auch um Netzwerke aufzubauen tatsächlich innerhalb der Kunst, mit der Künstlerin, für unsere Besucherinnen, auch mit Communities in der Umgebung, um wirklich den Blick zu weiten im Idealfall.
Miriam Zwarst über die Ausstellung Decollecting Memories from Turtle Island im Museum Ludwig. Waren es lange vor allem Postkartenmotive, die unser Bild von den USA prägten, folgten später Hollywood-Filme, die einen Weichzeichner über Probleme im Land legten. Filme, die in Deutschland immer noch größtenteils synchronisiert werden. Doch jetzt ist die deutsche Synchronszene in Aufruhr. Grund sind Verträge mit Netflix. Einzelheiten von Christian Berndt.
Bei Menschen und Hunden ist Tollwut tödlich. Beobachte ihn eine Woche lang. Wenn er die überlebt, ist er nicht tollwütig und es besteht keine Gefahr.
Hier spricht eine künstliche Intelligenz. Der preisgekrönte chinesische Spielfilm Black Dog, Weggefährten, von 2024 wurde als erster Kinofilm hierzulande vollständig mit künstlicher Intelligenz synchronisiert. Das hölzern klingende Ergebnis überzeugte nicht.
Das ist nicht gut. Die Qualität reicht nicht an das ran, was wir aus der deutschen Synchronbranche kennen. Auf der anderen Seite hat sich die KI in den letzten 2,5 Jahren so entwickelt. Ich meine, mir fehlt die Fantasie, wo das noch hinführen kann und ob es überhaupt begrenzt sein kann. Wir können uns aber sicher sein, dass sich die Synchronbranche auf jeden Fall wandeln wird.
Deshalb fordert Till Völger, Repräsentant für Sprache Synchron im Bundesverband Schauspiel, künstliche Intelligenz zu akzeptieren, um einen regulierten Umgang mit ihr zu finden. Für KI-Stimmerzeugung braucht man Sprecher. Deshalb haben Studios und Streamingdienste in den letzten Jahren Klauseln in Verträge aufgenommen, die ihnen nicht nur erlauben, die Stimmen der Synchronsprecherinnen für KI zu nutzen, sondern darüber auch noch frei verfügen zu können. Um dem Einhalt zu gebieten, hat der Bundesverband Schauspiel letztes Jahr mit Netflix eine Vereinbarung getroffen. Zu KI-Trainingszwecken dürfen Synchronstimmen genutzt werden. Für jede andere Verwendung muss die Zustimmung der Sprecherinnen eingeholt werden.
Natürlich ist es so, dass das eine Kompromisslösung war. Das Alternativszenario wäre nämlich, dass Netflix wie andere Player Klauseln verwenden, die überhaupt keine Regulierung erfahren und jedwede Verwendung der Stimme dann auch erlauben.
Dass mit der Vereinbarung der größtmögliche Schutz erreicht ist, sehen viele deutsche Synchronsprecherinnen und Sprecher anders. Viele verweigern deshalb seit Januar die Unterschrift unter die Netflix-Verträge. die erste Vorstandsvorsitzende des Verbandes Deutscher SprecherInnen, Anna-Sophia Lumpe.
Also es wird uns immer wieder mitgeteilt, dass etwa 80% der Angefragten nicht mitmachen. Zumindest sieht es so aus, als wenn es Schwierigkeiten gibt bei den Besetzungen. Netflix schreibt nicht ohne Grund einen Brief von USA nach Deutschland.
Der Boykott so vieler Synchronsprecherinnen und Sprecher blockiert laut Netflix den Produktionsbetrieb. Der Streamingdienst warnt, dass neue Serien und Filme demnächst hierzulande nur noch mit Untertiteln angeboten werden könnten. Der Verband Deutscher SprecherInnen hat selbst nicht zum Boykott aufgerufen, unterstützt aber den Protest aus der Synchronszene gegen die KI-Klausel im Vertrag.
Für uns als Verband ist die Klausel, die das zulässt, einfach viel zu weit gefasst. Da wird nicht genau definiert, wofür die Sprachaufnahmen verwendet werden.
Und außerdem handelt es sich bei der Stimme um ein persönliches Eigentum, so Lumpe, das aus den KI-Systemen nicht mehr zu entfernen ist. Lumpe fordert eine grundsätzliche Regelung.
Wir hätten gerne, dass sich da ein Lizenzmarkt etabliert, sodass erstens einmal klar ist, dass das eine weitere Nutzung ist und einer Lizenz bedarf und diese auch zu vergüten ist und dass eben auch SprecherInnen die Möglichkeit haben, eine Lizenz zu verweigern.
Genau diesen Punkt hält der Bundesverband Schauspiel für unrealistisch. Im Vertrag mit Netflix sei geregelt, so Till Völger, dass KI-erzeugte Synchronisation mit den Stimmen der SprecherInnen immer deren Zustimmung bedarf. Aber zu verweigern, dass die eigene Stimme für KI-Trainings verwendet werden darf, werde Netflix nicht akzeptieren.
Und da kommen wir an den Knackpunkt. Hat die deutsche Synchronbranche das Gewicht, um mit einem Boykott einen Konzern wie Netflix in die Knie zu zwingen und etwas in Deutschland nicht zu tun, was sich in anderen Ländern schon etabliert hat?
Ja, ich denke, das wird sich dann jetzt zeigen. Also erstens wurde es in Frankreich nicht ausgehandelt. Le Voix, der eine Sprecherverband in Frankreich, lehnt eine ähnliche Klausel kategorisch ab. Zweitens wird es in USA erneut ausgehandelt. Da werden die Verträge auch wieder neu verhandelt. Schlussendlich ist es ja gut, dass Netflix diesen Weg gegangen ist, um erste Regulierungen zu bringen. Aber sie haben halt nicht mit genügend Playern, denke ich, gesprochen.
Till Völger fürchtet, dass Netflix durch den Boykott künftig ganz auf KI-Synchronisation in Deutschland setzen könnte. Anna-Sophia Lumpe vom Verband Deutscher SprecherInnen glaubt das nicht. Dafür sei Synchronisation hierzulande viel zu wichtig. Netflix hat sich zu Gesprächen bereit erklärt, um seine Position zu erläutern, aber auch deutlich gemacht, verhandelbar ist sie nicht.
Christian Berndt über die deutsche Synchronbranche gegen den Streamer Netflix. Im bayerischen Weilheim, da wächst der Widerstand gegen ein AfD-Veranstaltungszentrum in einem alten Kino. Mehr in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Mehrere tausend Menschen haben dort heute für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert, gegen Pläne der AfD im oberbayerischen Weilheim ein früheres Kino anzumieten. Das will die Partei nämlich als Veranstaltungsraum betreiben. Benjamin Nolte und Gerrit Huy sind die Mieter. Letzterer sitzt für die AfD im Bundestag. Nolte ist AfD-Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Bürgermeister Markus Loth sagte, wir möchten diesen Veranstaltungsort nicht haben. Er bringt Unruhe und Unsicherheit in unsere Stadt. Die Demonstranten trugen Schilder mit Sprüchen wie »Kein Propagandazentrum in Weilheim« oder »Kein Popcorn für Nazis«. Seit 10 Jahren hat er einen Lehrstuhl für Philosophie in Freiburg inne. Jetzt geht der in der Schweiz geborene Philosoph Andreas Urs Sommer, der unter anderem Herausgeber des Friedrich-Nietzsche-Kommentars der Heidelberger Akademie der Wissenschaften ist, »Neue Wege«. Er übernimmt ab 1. März die Leitung der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung in München. Wie sehr Nietzsche ein Denker des Erinnerns und Vergessens ist, ein Gegner falscher Anbetung der Geschichte, das hat Sommer vor 8 Jahren im Gespräch in diesem Programm gesagt. Vielleicht hilft das ja künftig bei der Wissenschaftsförderung der noblen Stiftung.
Also es geht immer darum, bei Erinnerung zu überlegen, was stellt man in den Vordergrund, was ist sozusagen wichtig für das eigene Selbstverständnis und dass darüber debattiert werden muss, das ist völlig klar, dass die Bundesrepublik mit guten Gründen sich aus der Erinnerung an den Holocaust speist, das ist eine sehr weise politische Entscheidung gewesen, die natürlich auch immer wieder verteidigt werden muss.
Andreas Ostermann. Die tschechische Film- und Fernsehschauspielerin Jana Brechová ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Von Medien wurde sie auch die tschechische Brigitte Bardot genannt. Sie zählte zu den größten Stars des tschechoslowakischen und tschechischen Kinos. In Prag, 1940 geboren, übernahm sie ihre erste Filmrolle im Alter von 13 Jahren. Ihren Durchbruch hatte sie 1960 mit der Rolle der Schülerin Jana in dem Spielfilm Das höhere Prinzip über den Terror der NS-Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Auch in dem antifaschistischen Spielfilm Das Haus in der Karpfengasse von 1965 wirkte sie mit. Dafür erhielt sie den Deutschen Filmpreis. Und zum Schluss noch, die Landschaftsarchitektin Katharina Mattea ist neue Gartendirektorin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und tritt damit die Nachfolge von Michael Rode an. Mattea hatte die Gartenabteilung der Stiftung bereits kommissarisch geleitet.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler, vielen Dank. Und das war Kultur heute. Am Mikrofon war Susanne Lohrweg. Es folgen die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die SPD-Klausurtagung und außerdem das bisherige Ausmaß der Epstein-Files.